Hard and Heavy. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Heute möchte ich euch eine ganz spezielle Geschichte erzählen. Eine von Liebe, Respekt, Verbundenheit und Courage. Menschen so anzunehmen, wie sie sind, ist manchmal nicht einfach. Aber noch schwieriger ist es, Menschen, die einen kennen, etwas zu offenbaren, was man lange selbst von sich nicht wusste. Wirst du mich auch noch lieben, wenn ich erkenne, dass ich gar nicht der bin oder die, für den oder die du mich hieltst? Möchte man fragen. Doch letztlich ändert sich der Mensch nicht. Man hat sich vielleicht nur falsch verstanden. Aber hört euch die Geschichte an mit dem Titel Hard and Heavy. Puh, nur noch 700 Kilometer, dachte ich, um mich selbst zu motivieren. 700 Kilometer und wir sind endlich zu Hause. Zu Hause? Das waren zwei abgelegene Häuser im Südburgenland. Dorthin zogen wir uns zurück, wenn wir nach 10-monatigen Konzert-, Auftritts- und Publicity-Marathon die 2-monatige Sommerpause antraten. Das hört sich zwar nach viel Spaß an, zumal wenn man die Musik liebt und auch den ganzen Zirkus rundherum, doch irgendwann wird es einem einfach zu viel. Der letzte Gig vor der Pause war deshalb auch immer einer der besten. Denn dann, das wusste man, konnte man mal für einige Wochen alles hinter sich lassen und die Ruhe genießen. 2 Monate Rückzug. Das war gerade so lang, dass man in der letzten Woche schon wieder kribbelig wurde, endlich wieder aus der Einöde wegzukommen. Hinein ins volle, pralle Leben. Genauso sollte es sein. Genauso wollte ich es. Und die beiden Männer, die nun hinten im Tourbus schliefen, dachten das Gleiche. Sie hatten es sich redlich verdient nach diesem Auftritt. 3 Stunden spielen und dann noch eine Zugabe nach der anderen. Als hätten die Menschen Angst, es wäre ihr allerletztes Konzert. Natürlich war es als Abschiedsauftritt angekündigt worden. Denn wie schnell überlas man das Kleingedruckte vor der Sommerpause? Könnte auch sein, dass ich das ein wenig forciert hatte. Aber nach ein paar Jahren in diesem Geschäft kannte man die Spielregeln und befolgte sie. Die beiden Burschen waren sicher nicht schlecht mit mir gefahren, stellte ich, mit aller nötigen Bescheidenheit, für mich fest. Seit ich das Management in die Hand genommen hatte und Blondie rausgeworfen hatte, lief es sehr gut. Wobei Management wohl ein wenig hochtrabend klingt. Ich war einfach das Mädchen für alles. Kümmerte mich um die Auftritte, die Promotion, die Publicity und die Gage. Dafür konnten sich die Jungs auf ihre Musik konzentrieren. Bei Blondie war das ganz anders gewesen. Sie hatte natürlich auch einen Namen gehabt, aber den hatte ich vergessen oder verdrängt. Jedenfalls war es so, als ich sie vor nunmehr 4 Jahren kennenlernte, dass eben jene Dame sie managte. Oder sie behauptete es zumindest. Ich kam nur allzu schnell dahinter, dass sie eigentlich nicht mehr tat, als eine fette Prämie zu kassieren und daneben schön zu sein. Hört mal, Jungs, sagte ich damals, was tut sie eigentlich anderes, als da und schön zu sein? Lange genug war es ihr gelungen, diesen tollen Musikern einzureden, sie würden sie unbedingt brauchen, weil sie nichts vom Geschäft verstünden. Es ging nicht wirklich viel voran und wenn man sie darauf ansprach, dann faselte sie was von Marktgegebenheiten und allem Möglichen. Aber was wollte man von einer Frau erwarten, die sich 10 Jahre jünger machte und sich ständig das Gesicht aufspritzen ließ? Bald wird sie jünger aussehen als ihre eigenen Kinder, warf ich ein. Doch als sie die beiden Burschen abblitzen ließen, da war es ganz vorbei mit der Arbeitsmoral. Sicher, sie war verheiratet, aber sie brauchte die permanente Bestätigung, wenn sie wie ein Teenager neben der Bühne herumschwänzelte, Po und Brüste in Bewegung setzte, so konnte sie einem eher leid tun. Eine schreckliche Bürde, wenn es das Wichtigste im Leben war, schön zu sein. Dann begann der Zahn der Zeit zu nagen und man musste unheimlich viel investieren, um den Schein zu wahren. Da blieb nicht mehr viel für anderes. Außerdem musste man permanent fürchten, dass eine Jüngere auftauchte, die den eigenen Status bedrohte. ein ewiger Kampf. Und was sollen wir ohne sie machen? Wurde ich daraufhin gefragt. Jemand anderen suchen, der auch was tut für sein Geld und sich auskennt, erklärte ich gerade heraus. Wie wäre es mit dir? Wurde mir vorgeschlagen. Du warst jetzt bei so vielen Konzerten dabei, kennst uns und unsere Musik. Mach doch mal. Und der Abend, an dem Blondie ausgefallen ist, da hast du doch alles fabelhaft hinbekommen. So gut wie sie kann ich das schon lange, erklärte ich. Okay, ich mach es. Und mein neues Dasein als Managerin begann mit der undankbaren Aufgabe, Blondie mitzuteilen, dass sie nicht mehr im Spiel war. Die Szene werde ich wohl nie vergessen, wie sie wutschnaubend, doch ohne das Wippen der ausladenden Brüste zu vergessen, davonrauschte. Wobei sie es nicht unterließ, mir zu versichern, dass Hard and Heavy untergehen werde ohne ihre glanzvollen Leistungen, woraufhin ich bloß erwiderte, dass es einen Versuch wert wäre. Ich sollte recht behalten. Hard and Heavy, wie sich die beiden seit ihrer Bandgründung nannten, war ein Erfolgskonzept von Anfang an gewesen. Wobei Band eher übertrieben klingt, denn im Endeffekt war es ein Duo. Mick and Mike, wie sie sich nannten. Und das aus der Verlegenheit heraus, dass sie beide den gleichen Vornamen hatten. Sie hießen Michael. Seit der Volksschule kannten sie sich. An ihrem ersten Schultag hatte die Lehrerin gemeint, sie sollten sich so weit wie möglich voneinander entfernt hinsetzen, damit sie nicht auf die Idee kämen, dass sich keiner angesprochen fühlte, wenn sie einen von den beiden rief. Ob ihre Freundschaft ursächlich mit der Namensgleichheit zusammenhing oder aus dem gemeinsamen Vorgehen gegen die Lehrerin, die sie unbedingt trennen wollte, resultierte, ist wohl kaum mehr zweifelsfrei festzustellen. Unbestreitbar war jedoch, dass sie sich auf Anhieb verstanden und die besten Freunde wurden und blieben. Miteinander brachten sie die Schulzeit, die Auswüchse der Pubertät und sogar den Wehrdienst hinter sich. Dabei hatten sie wohl wenig ausgelassen, wie ich so aus manchen Anekdoten heraushören konnte, die mir im Laufe der Jahre zum Besten gegeben wurden. Aber vor allem begannen sie miteinander zu musizieren. Zu Anfang nur zum Spaß und für sich, doch nach und nach drängte es sie auf die Bühne. Die Frage war nur, wo sie sich musikalisch positionieren wollten. Beide waren sie groß gewachsen, wobei Mick, der erste Michael, eher schmal gebaut war, mit langen, zarten Fingern, was mir als erstes ins Auge stach. Und Mike, der zweite Michael, breit und robust war. Deshalb war Mick auch eher für die sanften Töne zuständig und Mike liebte den Speed und das Laute. Nach langem Hin und Her kamen sie auf den Gedanken, das Beste aus beiden Welten zu vereinen, eben Hard and Heavy. Eigentlich ein Kompromiss, der sich aber als zukunftsweisend herausstellte. Nur noch 500 Kilometer, dachte ich, nach einem Blick auf den Tachometer. Es war eine angenehme Fahrt in einer lauen Juninacht mit wenig Verkehr. Nur noch 500 Kilometer. Dann kann ich mich in mein Bett fallen lassen, präzisierte ich die Aussichten, die mich zusätzlich motivierten. Ich hatte die endlosen, ewig gleichen, sterilen Hotelbetten im Moment so satt. Dabei war auch die erste Nacht mit Mick, unsere erste gemeinsame Nacht, in ebenso einem Hotelzimmer passiert. Aber das war mir damals egal gewesen. Seltsam, wie das Leben so spielt. Ich hatte es nicht geplant, ja, nicht einmal für möglich gehalten, weil ich so ganz anders war als all die Mädels, die sich offensichtlich um die Gunst der beiden bewarben. Mike sprach gerne darauf an, doch Mick erkannte, dass er diesem Mädchen einfach um den Triumph ging. Einen Musiker ins Bett zu bringen. Typisches Groupie-Verhalten. Dennoch war ich überzeugt davon, dass die Burschen solche Mädchen bevorzugten. Heute gehabt, morgen vergessen. So wie sie heute an einem Ort waren, am nächsten Tag an einem anderen. Wie sehr ich mich doch von meinen Vorurteilen blenden ließ. Zugute halten konnte ich mir nur, dass ich sie nicht auf Biegen und Brechen aufrecht hielt, sondern mich eines Besseren belehren ließ. Alles begann mit einem ihrer ersten Auftritte in einem kleinen Lokal in einem abgelegenen Dorf. Eigentlich wollte ich an diesem Abend ganz woanders sein, aber nachdem mich mein damaliger Freund abserviert hatte, ziemlich rüde sogar, meine Freundinnen keine Zeit hatten und ich keine Lust, zu Hause zu bleiben, beschloss ich einfach mal dahin zu gehen, zu diesem Konzert. So sehr ich damals mit dem Schicksal haderte, so dankbar war ich ihm im Nachhinein, aber das, was dann geschah, hätte ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen ausmalen können. Als ich das Lokal betrat, stimmten die beiden gerade ihre Gitarren, und ich war eher skeptisch. Was konnte schon Gutes in solch einer Spelunke passieren? Wer würde sich hierher verirren, der nur halbwegs was konnte? Aber bereits die ersten Töne belehrten mich eines Besseren. Es war die perfekte Ergänzung zwischen Herz und Stärke, eben Hard and Heavy. Nach dem Konzert saßen wir noch zusammen. Seit diesem Abend war ich bei jedem Auftritt dabei und unterließ es auch nicht, Leute einzuladen, die ich kannte, doch das ausführliche Gespräch danach, das blieb ab einem gewissen Publikumsgröße mir vorbehalten. Vor allem Mick freute sich über meine Rückmeldungen. Das waren die Anfänge gewesen, bei denen ich dabei war. Blondie beobachtete es mit wachsendem Misstrauen, wie unsere Freundschaft enger wurde. Ich merkte davon nichts. Zunächst. Weitere 100 Kilometer geschafft. Bald ist Halbzeit. Ermutigte ich mich. Das schaffst du. Ich hatte zwar gesagt, ich würde einen von den beiden wecken, wenn ich nicht mehr weiterfahren konnte, aber noch ging es, und ich wollte sie eigentlich schlafen lassen. Sie hatten es sich verdient. Und es tat gut, die Gedanken schweifen zu lassen, zurück zu diesen Tagen, an denen sich die Weichen für mein zukünftiges Leben stellten. Dabei geschah so vieles völlig unvorhergesehen. Kleine Bruchstücke, die sich selbst zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügten. Es war ungefähr das 10. Konzert, bei dem ich dabei war, als wieder etwas geschah, was zu eben jenen Weichenstellungen beitrug. Der Auftritt fand in einer mittelgroßen Halle statt, die bis zum letzten Platz gefüllt war. Nicht zuletzt, weil er in meiner Heimatgemeinde stattfand und ich die letzten Wochen davor alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um die Menschen zum Kommen zu animieren. Glücklich stand ich hinter der Bühne, während Blondie an der Bar stand. Der letzte Akkord war verklungen, da stimmte ich in den frenetischen Applaus mit ein. Mick und Mike kamen auf mich zu. Ich wollte ihnen gerade gratulieren, als ich merkte, wie mir schwindlig wurde. Die Anstrengungen des Tages, die mich darauf vergessen hatten lassen zu essen, machten sich bemerkbar, so dass es mir gerade noch gelang, die Arme auszustrecken, doch dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der Couch in ihrer Garderobe und Mick kniete neben mir, völlig aufgelöst und konfus. Er war so froh, als ich die Augen wieder aufschlug. »Ich hab dich aufgefangen«, erklärte er mir, immer noch völlig perplex. »Und ich bin so froh, dass du dir nicht wehgetan hast. Aber ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es war alles plötzlich...« Intuitiv richtete ich mich auf, immer noch ein wenig benommen, und drückte ihm lächelnd einen Kuss auf den Mund. Auch ein bisschen, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Es ist alles gut. Du hast das wunderbar gemacht«, antwortete ich, nachdem ich seine Lippen und damit meine wieder freigegeben hatte. »Dabei hätte eigentlich Mike sollen«, warf er noch ein. »Ja, Mike hätte«, wiederholte ich still für mich und spürte, wie es mir einen kleinen Stich versetzte, den ich nicht zuordnen konnte oder auch nicht wollte. Doch es war schon wieder vorbei. Ab diesem Zeitpunkt war es mir, als hätte es sich Mick zur Aufgabe gemacht, sich besonders um mich zu kümmern. Unsere Freundschaft wurde intensiver, während Mike ein wenig außen vor blieb. Das war mir damals allerdings nicht bewusst. »Euer Mädelsgequatsche könnt ihr allein machen«, meinte er lapidar Und tatsächlich hatte ich manchmal den Eindruck, als würde ich eher mit einer guten Freundin reden, als mit einem Mann. Mick ist eben besonders einfühlsam, dachte ich für mich. Männer dürfen auch das. Das war zumindest meine Meinung. So kamen wir uns immer näher und eines Tages, als Mike schon längst mit einer seiner weiblichen Fans, wohin auch immer abgezogen war, lud ich mich selbst in Micks Hotelzimmer ein. Eine wunderbare erste gemeinsame Nacht, wobei ich den Eindruck hatte, als wäre der Sex nur Beiwerk. Wichtig war, dass wir kuschelten und widerredeten, redeten und kuschelten. Es tat gut, sich anvertrauen zu können, einem Mann, der mich verstand, wie eine beste Freundin. Eigentlich eine optimale Kombination, war ich überzeugt. Damals und heute. Seit dieser Nacht waren wir auch offiziell zusammen. Kurz darauf übernahm ich meinen Posten und habe ihn behalten. Wir waren ein Team geworden, eines, das 10 Monate im Jahr durch die Lande fuhr und sich für 2 Monate zurückzog. Und ich sehnte mich sehr nach diesem Rückzug. Wir, oder besser gesagt, meine Burschen, haben nie in der ersten Liga gespielt. Aber gute zweite und mit Fleiß, Ehrgeiz, Mut und natürlich auch ein wenig Glück gelang es uns, einen Platz zu erarbeiten, der es uns ermöglichte, gut zu leben. Es gibt die verschiedensten Vorstellungen von einem guten Leben. Das war unsere. Es war alles, was wir wollten. Wie viele können das von sich behaupten, zufrieden zu sein mit dem, was sie haben und jeden Tag gerne aufzustehen? So gingen die Jahre dahin und alles, was wir hatten, waren die Häuser im Südburgenland und der Tourbus. Mehr brauchten wir nicht. Ein großes Stück Beweglichkeit und ein klein wenig Sesshaftigkeit. Endlich konnte ich den Motor abstellen. Wir waren angekommen. Angekommen an unserem Rückzugsort, Ort der Ruhe, des Sammelns, vielleicht auch ein wenig der Flucht vor der Welt, die uns 10 Monate in ihrem Bann gehalten hatte. Mick und ich bewohnten ein kleines Häuschen direkt neben Mikes am Ortsrand. Bleierne Müdigkeit senkte sich in dem Moment über mich, als ich die Autotür öffnete und ausstieg. Während des Fahrens hatte ich nichts davon bemerkt, doch jetzt, da ich mich nicht mehr konzentrieren musste, forderte der Körper seinen Tribut. Der neue Tag brach bereits heran. Die Vögel zwitscherten und ich brachte es gerade noch fertig, die Burschen aufzuwecken, dann sank ich wie ein Stein ins Bett. Als ich aus einem todesähnlichen Schlaf erwachte, war es bereits später Nachmittag. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, wo ich war. Endlich zu Hause. Guten Morgen, begrüßte mich Mick mit einem Augenzwinkern und einem flüchtigen Kuss, als ich ihn in der Küche fand. Hast du gut geschlafen? Wie eine Tote, gab ich zurück, während ich verstohlen in Richtung Töpfe schnupperte. Was gibt es denn Gutes? Curry Gemüsewok, erklärte er. Ich dachte, ich mach was Einfaches. Eine tolle Idee, gab ich zurück, weil ich merkte, was für einen Hunger ich hatte. Du, ist es dir recht, wenn ich heute Abend meine Mutter besuchen fahre, damit sie weiß, dass wir wieder da sind? Klar, ist mir das recht. Schau auf deine Mutter, solange du eine hast, sagte er leise, aber ich wusste, dass er es nie wirklich verwunden hatte, seine Mutter so früh verloren zu haben. Er war gerade mal 15 gewesen. Sanft schloss ich ihn in die Arme. Du hast recht, meinte ich, während meine Hand durch sein Haar fuhr. Man weiß es so oft nicht zu schätzen, bis es zu spät ist. Es ist gut, verstanden zu werden. Mick und ich fanden immer zu einem Einvernehmen, weil wir alles ausdiskutierten. Das hatte mir von Anfang an gefallen. Doch es gab auch Momente, in denen ich dachte, kannst du bitte wie ein normaler Mann sein, verständnislos und einsilbig. Eine Frau, die alles zerredet und zerpflückt und zerkaut, ist okay, solange es ein Korrektiv gibt in Gestalt eines Mannes, der diesem immer wieder Durchreden ein Ende setzt. Aber wenn beide so weiblich agieren, dann kann es manchmal schon mühsam werden. Eben wie bei einer besten Freundin. In den letzten Jahren war dieser Aspekt auch immer mehr in den Vordergrund getreten. Dennoch dachte ich nach wie vor, er ist eben, wie er ist. Und genau so hatte ich es gewollt. Wollte ich, das stimmt schon, aber erst mit der Zeit wurde mir bewusst, was das bedeutete. Eine kleine wilde Sehnsucht tauchte immer wieder auf, die nach einem Mann, der zupackt und nicht lange darüber redet, der tut und nicht erst alle Seiten 10-mal betrachtet. Aber es war mir immer gelungen, diese Sehnsucht zu unterdrücken. Unwillkürlich fiel mein Blick durch das Küchenfenster, durch das ich zu Mikes Haus sehen konnte, und da war sie wieder, diese Sehnsucht. Diese kleine, geheime Sehnsucht, die ich mir nicht zugestand, denn sie durfte nicht sein. Schmerzlich und süß zugleich war sie. Immer noch hielt ich Mick in meinen Armen, der sich an mich gekuschelt hatte, als würde er sonst verloren gehen. Würde er tatsächlich verloren gehen ohne mich? Es geht schon wieder, meinte er in dem Moment und schob mich von sich weg. Lass uns was essen und dann solltest du fahren, damit du nicht zu spät kommst. Bist du dir sicher? Ich kann auch morgen fahren, sagte ich, ein wenig verunsichert, weil ich nicht überzeugt davon war, ob es gut war, ihn jetzt alleine zu lassen. Ja, ich bin mir sicher, erklärte er mir und es klang überzeugend. Ich werde die Küche aufräumen und dann in Ruhe ein Buch lesen. Da würdest du mich sowieso nur stören. Damit küsste er mich auf die Wange und schob mich unmissverständlich in Richtung Türe. Na dann, genieß den Abend, meinte ich noch, schnappte meine Tasche und verließ das Haus. Kurze Zeit später stellte ich fest, dass ich mein Handy liegen gelassen hatte. Deshalb wendete ich kurzerhand und fuhr wieder zurück. Als ich das Haus betrat, war es merkwürdig still. Ich warf einen Blick in jedes Zimmer. Ich hätte nach Mick rufen sollen, so wie ich es gewohnt war, tat es aber aus irgendeinem Grund nicht. Zuletzt öffnete ich die Türe zum Arbeitszimmer, das sorgfältig verdunkelt war. Die einzige Lichtquelle war eine kleine Leselampe. Es dauerte einige Momente, bis sich meine Augen an das diffuse Licht gewöhnt hatten. Und als ich Mick dann sah, so wie er war, da erstarrte ich vor Schreck und Überraschung. Ein Schrei wollte sich lösen, doch er blieb mir in der Kehle stecken. Ich konnte es einfach nicht fassen. Mit offenem Mund und ungläubigen Augen merkte ich, wie mein bisheriges Leben zerbröselte. Da endlich wurde Mick bewusst, dass ich da war. Seine Miene wirkte wutverzerrt, als er mich durchdringend anblickte. Eine überbordende Angst begrub mich und jeden klaren Gedanken. Ich muss hier weg, war das Einzige, was ich denken konnte. So schnell ich konnte, rannte ich aus dem Haus, sprang ins Auto und fuhr davon. Ich achtete nicht darauf, wohin ich den Wagen lenkte. Alles, was ich wollte, war, das hinter mir zu lassen, als könnte ich damit rückgängig machen, dass ich den Mann, den ich so lange kannte und mit dem ich auf engstem Raum zusammenlebte, so gesehen hatte wie in diesem Moment. Ich spürte, wie mir die Tränen übers Gesicht rannen. Tränen der Angst, aber auch der Wut und der Verzweiflung. Über das Schicksal oder was auch immer, das mir von jetzt auf gleich alles genommen hatte. So zumindest schien es mir. Erst als der Motor zu ruckeln begann, kam ich wieder zu mir. Plötzlich blieb der Wagen stehen und ließ sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Kopflos, wie ich war, sprang ich heraus und lief direkt in den Wald, sinn- und vor allem ziellos. Was wollte ich hier? Wie ein kleines Mädchen hatte ich bloß den Wunsch, mich zu verstecken. Dann würde alles weggehen, denn was man nicht sieht, das gibt es auch nicht. So stolperte ich vor mich hin, einfach immer weiter hinein in den Wald, dort, wo er mich nicht finden würde, wenn er mich verfolgte. Da endlich entdeckte ich eine Hütte, eine einsame, verlassene Hütte, die so mit Bäumen umwuchert war, dass man sie leicht übersehen konnte. Diese Hütte schien mir die ideale Zuflucht zu sein. Mit zitternden Händen hastete ich hinein und schloss die Türe sorgfältig hinter mir. In der Hütte selbst war es beinahe dunkel. Die Bäume nahmen das Licht und nur vereinzelt fielen schmale Streifen durch die Fenster. Zwei, drei Schritte ging ich vorwärts, als sich eine Gestalt aus dem Zwielicht schälte. Das konnte doch nicht sein, schoss es mir durch den Kopf. Das durfte nicht sein. Wie konnte er? Der Schrei, der bis jetzt festgesteckt war, entrang sich meiner Kehle. Dann schwanden mir die Sinne. Und eine selige, entrückende Ohnmacht umfing mich. Blinzelnd sah ich ins Dämmerlicht, als ich wieder zu mir kam. Eine große, breite Gestalt saß neben mir am Bett, auf das sie mich offenbar gelegt hatte. Ich konnte nicht mehr als Umrisse erkennen, doch die Stimme erkannte ich sofort. »Es ist alles gut, du bist in Sicherheit«, sprach er beruhigend auf mich ein. »Mike, was machst denn du hier?«, fragte ich mit rauer, brüchiger Stimme. »Interessanter wäre, was du hier machst«, gab er zurück. Da fiel mir alles wieder ein. Die Szene im Arbeitszimmer, Micks wutverzerrtes Gesicht und wie er aussah. »Ich kann nicht, er wollte, ich hatte solche Angst«, stammelte ich unzusammenhängend vor mich hin, woraufhin mich Mike schlicht in den Arm nahm. Es tat gut, einfach gehalten zu werden und nicht reden zu müssen. Einmal nicht reden. Da ging die Türe abermals auf und ich verkroch mich noch mehr in Mikes Armen, als ich erkannte, wer es war. »Bitte, bitte beschütz mich«, flüsterte ich, irgendwie an ihn gepresst, so dass ich meine eigene Stimme kaum erkannte. »Wovor soll ich dich genau beschützen?«, erwiderte er, und ich wusste, dass er grinste, breit, ohne es sehen zu müssen. »Er will mir was antun, ich weiß es«, gab ich zurück, »ich hab's in seinen Augen gesehen.« »Liebes, das ist das Letzte, was ich wollte«, ließ sich nun Mick vernehmen, der offenbar, so wie er war, so wie ich ihn gesehen hatte, aufgebrochen war, was natürlich zu Mikes Belustigung beitrug. »Ich wollte dir alles erklären, aber du bist Hals über Kopf davongelaufen.« »Erklären«, dachte ich und versuchte, mir die Szene noch einmal zu vergegenwärtigen. Da wurde mir klar, dass er nicht wütend geschaut hatte, sondern das Licht hatte diese gespenstische Fratze gezeichnet. Der Rest war meine Interpretation gewesen. Aber was sollte ich sonst denken, angesichts dessen, was mir geboten wurde? Langsam ließ meine Anspannung nach und ich sah zu Mick, dem Mann, den ich so lange kannte und von dem ich dennoch nichts zu wissen schien. »Du hast also Angst vor einem Mädchen?«, fragte Mike gerade heraus. Ja, Mick war gekleidet wie ein Mädchen, in Kleidchen mit rosa Accessoires. Ansonsten hätte sie gut in eine Hard and Heavy Band gepasst, auch in ein Duo. »Ich wollte schon so lange mit dir darüber reden, aber ich wusste nicht wie«, sagte Mick niedergeschlagen. »Und dann habe ich dir auch noch Angst gemacht.« Plötzlich wurde so vieles verständlich, was vorher nicht gepasst hatte. Seine weibliche Art der Kommunikation, die Art, wie wir Sex hatten, seine Fürsorge. Es war einfach stimmig. Deshalb löste ich mich aus Mikes Umarmung und ging auf ihn zu, um ihn in die Arme zu nehmen. Es ist gut, die Wahrheit zu kennen. Und die Wahrheit war ganz simpel. Mick fühlte sich schon lange nicht mehr wohl in seinem Körper, in sich. Aber er wusste nicht genau, wie er dieses Unwohlsein zuordnen sollte. Erst als ich ihm eines Tages eine Vorführung gab, wie wir es gerne machten, von den Kleidern, die ich erworben hatte, erkannte er, was er wollte. Er wollte eigentlich eine Frau sein. Deshalb begann er heimlich, Frauenkleider zu tragen. Es war die einzige Zeit, in der das Unwohlsein verschwand. Doch er wusste nicht, wie es mir mitteilen, wie mir sagen sollte, dass ich ihn als Mann verlieren würde. »Du warst doch schon länger eher wie eine beste Freundin als mein Mann«, gab ich zu bedenken, als er fertig erzählt hatte. »Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du glücklich bist. Das kannst du nur sein, wenn du dich in dir wohlfühlst. Und was wird aus uns? Fragte Mike, der sich bis jetzt nicht weiters eingemischt hatte. Ich meine, aus unserer Band. Als wenn das ein Problem wäre, erklärte ich fest. Dann wird eben aus Michael Michaela und sogar den Namen kann bleiben. Mick und Mike. 2 Monate später starteten die beiden in veränderter Genderbesetzung und nachdem Mick immer schon eher feminine Züge gehabt hatte, war er zu einer sehr ansehnlichen Frau mutiert. Vielleicht ein wenig herb, aber hübsch. Es war ein Riesenspektakel, aber unserem Erfolg tat es keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, die Reaktionen waren, bis auf ein paar Ausnahmen, die es immer gibt, überaus positiv. Viele fanden dank Mick den Mut, sich ebenfalls zu outen, um zu erleben, dass sie ihre Umgebung unterschätzt hatten. Am Ende des ersten Auftritts holte mich Mike zu ihnen auf die Bühne zum ersten Mal in all den Jahren. Dieses Mädchen hier ist daran schuld, dass wir uns ganz auf unsere Musik konzentrieren können, begann er mit seinem Lob und mit einer Ansammlung von Wörtern, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Es sieht vielleicht niemand, aber ohne sie würde gar nichts laufen. Und ganz nebenbei ist sie die Frau meines Herzens. Damit wandte er sich mir zu. Ich liebe dich, sagte er so, dass es alle im Saal hören konnten, hören mussten. Ich traute meinen Ohren kaum. Es war der Moment, in dem ich vor Glück nicht aus noch ein wusste. Es übermannte mich, trug mich und wiederum schwanden mir die Sinne. Und eine Woge brachte mich in eine Ohnmacht. Ich wusste, Mike würde mich auffangen und halten. Und das tat er auch. Es war wunderbar. Ich hatte zwar meinen Mann verloren, aber eine beste Freundin gewonnen. Der Mann, der in mir schon so lange eine geheime Sehnsucht entfacht hatte, hatte mir seine Liebe gestanden und die Band lief besser als je zuvor. Das waren die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf schossen, als ich langsam wieder zu mir kam. Auf der Couch in der Garderobe, von da an konnte ich es kaum erwarten, dass wir uns endlich in unser Zimmer zurückziehen konnten. Mike war ein Mann der Tat, das wusste ich bereits. Doch sobald die Türe hinter uns geschlossen war, kam er ohne Brimborium zur Sache, stark und männlich und unverblümt. Es tat so gut, dieser starke Griff, dieses unmissverständliche Wollen, dass mir vor Erregung abermals die Sinne schwanden. Und als ich wieder zu mir kam, spürte ich seinen muskulösen Körper nackt an meinem. Was für ein berauschendes Gefühl. Und wer jetzt den Eindruck gewonnen haben mag, dass ich nichts anderes täte, als mir ständig die Sinne schwinden und in Ohnmacht fallen zu lassen, dem sei gesagt, dass solch eruptiven Ereignisse das sensible Gleichgewicht des emotionalen Innenlebens eines Mädchens ganz schön durcheinander bringen können. Zum Glück geschehen sie nicht allzu oft, und wenn, dann steht mir eine Ohnmacht zu, am besten in Anwesenheit eines starken, männlichen Kavaliers. Vielleicht sollten wir den Menschen, die uns lieben, einfach mehr zutrauen und wohl auch uns selbst. Angenommen zu sein, ist das größte Geschenk, das man jemandem zukommen lassen kann. Lasst es uns leben, unvoreingenommen, respektvoll, einfühlsam, wachsam und auch darin, einer Welt voller Love, Peace and Tofu, einen Schritt näher kommen.